euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Lasst uns in der Stille darum beten, dass uns Gottes Wort erreicht. Liebe Gemeinde, Loben zieht nach oben. Ein aufrichtiges Lob ist Labsal für die Seele. Loben bedeutet, jemanden sagen, dass er etwas sehr gut gemacht hat oder dass etwas sehr gut ist. Aber selbstverständlich ist es nicht, zu loben oder gelobt zu werden. Der Maler Anselm Feuerbach schrieb: Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin. Mit Verstand zu loben ist schwer, darum tun es so wenig. Wenn Sie Ihr Liefblatt zur Hand nehmen oder die Augen spazieren gehen lassen, dann sehen Sie dieses wichtige Bibelwort: Lass meinen Mund deines Ruhmes und Preises voll sein täglich. Gott, ich möchte dranbleiben, dein Tun und dich zu loben. Dieses Bibelwort, wir hörten es, stand einst als Losung über dem Tag der Kirchweih Ihrer Kirche, dem 12. September 1898. Gott loben, ihm sagen, was sehr gut ist oder dass er es sehr gut gemacht hat. Das ist wichtig. Aber Hand aufs Herz. Sprechen Sie jeden Tag ein Lob aus? Einem Menschen oder Gott? Die meisten Menschen sind darin etwas vergesslich. Seit alters her ermutigt ein anderer Psalm deshalb: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss eben nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Kirchweihfest haben sie nicht vergessen, sondern aufwendig und von langer Hand vorbereitet. Lasst uns jetzt hier dem Loben nachdenken mit unserem Verstand und nachspüren mit unserem Gefühl. Und dazu machen wir uns jetzt mal auf eine Reise. Kommen Sie mit. Wir gehen zurück in die Vergangenheit. Wie war das hier bei Ihnen, bevor diese Kirche stand? Wildenau, das Dorf auf Wilder Au, war getrennt durch den Klonbach. Die nördlich wohnten, wohnten auf der Freiseite und gingen nach Stangengrün in die Kirche. Und die südlich lebten, die lebten auf der frohen Seite und hatten nach Rodewisch zur Kirche zu gehen und Fronleistungen ans Rittergut in Lohn zu erbringen. Und man trug die Kinder nach Stangengrün oder nach Rodewisch zur Taufe. Und die jungen Leute gingen nach Stangengrün oder nach Rodewisch zur Konfirmation. Zur Trauung ging man nach Stangengrün oder nach Rodewisch. Dahin oder dorthin ging man zum Gottesdienst am Sonntag. Und in früheren Zeiten war Gottesdienst Pflicht. Mindestens einer von jedem Anwesen hatte zu erscheinen. Nach Stangengrün und Rodewisch zog man auch zum Friedhof. Und dort wurden die Wildenauer einst zu Grabe getragen, bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee. Diese Wege. Natürlich ohne Asphaltdecke. Im besten Fall war mal ein Abschnitt gepflastert oder in eine ewig wirklich nasse Pfütze hatte einer mal eine Fuhre Steine gekippt. Eine eigene Kirche, ein Traum. Etliche Wildenauer setzten sich dafür ein. 1895 wurde ganz Wildenau Tochtergemeinde von Stangengrün. Damals hieß das Filialgemeinde. Alle 14 Tage feierte man unten in der Schule Gottesdienst. Und nun kam der Pfarrer von Stangengrün hoch nach Wildenau. Ein Kirchenvorstand wurde gegründet und dessen dringlichste Aufgabe eine Kirche bauen. Der Landwirt Albin Riedel stellte den Knock zur Verfügung. Damals war er noch richtig bewaldet und einen der bekanntesten Architekten damals, den baten ihre Vorfahren um einen Entwurf. Und was Paul Lange dann zeichnete, das gefiel. In rasanter Bauzeit wurde es umgesetzt, wurde ihre Kirche errichtet. Grundsteinlegung im Juni 1897. Hebefeier 4 Monate später. Dann der Innenausbau. Im Frühjahr nach der Grundsteinlegung wurden die Glocken geweiht und am 12. September 1898 die ganze Kirche feierlich geweiht. Ein Dorf mit einer Grenze mittendrin baut sich eine Kirche und hier konnten sich nun alle Wildenauer begegnen und gemeinsam feiern. Dieses Kirchweihfest, das muss sehr, sehr schön gewesen sein. Jung und alt und hohe Würdenträger aus Kirche und Staat kamen. Und man staunte, man freute sich und man strich behutsam über das Holz der Bänke. Die Orgel erklang und man stimmte ein. Lobe den Herrn, großer Gott, wir loben dich. So schön das alles, dabei modernste Technik, feinste Architektur und keine Verletzten beim Bau. Der Dank gilt allen Beteiligten und der Dank gilt Gott. Großer Gott, es ist sehr gut, dass wir nun eine Kirche im Dorf haben können. Ihre Glocken werden uns und unsere Kinder und Enkel rufen in diesen schönen Raum. Und hier kann die Seele zur Ruhe kommen und sich zu dir erheben. Danke, ewiger Gott. Eine Geschichte von der Grenze. An einer anderen Grenze zu anderen Zeiten erlebten Menschen auch etwas Eindrückliches. Es geschah an der Grenze zwischen Samarien und Galiläa. Wir hörten die Geschichte als Evangelium. Jesus und seine Leute waren unterwegs, wanderten auf den nächsten Ort zu. Da erschallt aus der Ferne lautes Rufen und vermutlich auch lautes Geklapper mit Stöcken auf Brettern. Eine Gruppe von Männern lärmte laut. Jeder wusste, warum. Es galt Abstand halten, Infektionsgefahr, absolute Kontaktsperre. Diese Männer waren ausgesetzt, Aussätzliche, herausgesetzt aus dem normalen Leben. Und wenn sie da nicht freiwillig gegangen waren, dann hatte man sie verjagt aus ihren Häusern und Orten, denn jeder von ihnen hatte eine Hautkrankheit. Flecken, böse Stellen. Und damals hatte man große Angst, dass es die Lepra war. Diese Krankheit war hoch ansteckend. Wer sie hat, verliert zuerst Fußzehen oder Fingerglieder. Und später fallen Füße, Finger, Hände ab. Entstellt, verkrüppelt und auf andere angewiesen, siechten die Kranken dem Tod entgegen. Nein, diese Krankheit durfte nicht ins Dorf kommen. Wer Anzeichen zeigte, der wurde rausgesetzt. Denn wie soll das gehen, wenn Familien, Väter betroffen werden, nicht mehr arbeiten konnten oder Frauen, die ihren großen Haushalt zu versehen hatten? Wenn diese Krankheit einzog, dann drohte einem ganzen Dorf Hunger und Not. Wer also eine Hautveränderung hatte, die Lepra sein könnte, den setzte man aus. Raus mit dir und dann Abstand halten, brüllte man ihnen nach. 10 Aussätzige hatten sich nun in einer Gruppe gesammelt, da im Grenzland. Und so standen sie nun da und riefen zu Jesus herüber: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Wie sie lebten? Vielleicht gab es eine Höhle, in der sie Schutz fanden. Barmherzige Leute legten ihn an bestimmten Stellen weit abseits Brot hin. Mütter kamen dahin mit Fisch und Gemüse und einem wunden Herzen. Mein Sohn, wie mag es ihm gehen? Die meisten Leute aber dachten, wer krank ist, der wird von Gott gestraft. Irgendwas wird der schon gemacht haben. Von nichts kommt nichts. Mit denen will ich nichts zu schaffen haben. Jesus hört sie, Jesus sieht sie. Und über die Entfernung ruft er ihnen zu: Macht euch auf, sucht einen Fachmann auf. Das waren die Priester. Stellt euch dort vor. Fachleute sollen beurteilen, wie es um euch steht. Und die Männer gingen los. Die Priester attestierten ihnen, sie sind gesund. Alle 10. Sie durften heimkehren in ihr Dorf, in ihr Haus, zu Frau und den Kindern. Gesund, nie hätten sie das gedacht. Vielleicht waren Männer unter ihnen, die nie wirklich die Lepra hatten, sondern nur eine harmlose Hautkrankheit. Aber sie alle galten als Aussätzige, und bei anderen wirkten Gottes Kräfte Heilung. Unbegreiflich, wunderbar. Auf alle Fälle war das Elend für die 10 vorbei. Aber nur einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Nur ein einziger bringt die Begegnung mit Jesus, mit Gott in Verbindung. Nur einer hält inne, bevor er endlich ins normale Leben zurückkehrt. Er rennt Jesus nach, er lobt Gott mit Freude. Und das war ausgerechnet ein Samariter, also einer, der aus jüdischer Sicht gar keinen richtigen Glauben hatte. Einer von 10. Hand aufs Herz. In wie vielen Fällen denken wir nach glücklichen Fügungen in unserem Leben: Oh, da hat Schrauber jetzt ganz schön Glück gehabt. Das hätte echt schief ausgehen können. Oder in eine verfahrene, unangenehme Geschichte ist doch endlich Bewegung reingekommen. Und wir sagen: Na endlich, bloß gut. Oder wir sehen, da oder dort, da hat sich doch noch was zu einem guten Ende gefügt. Keiner hat damit noch gerechnet. Jeder dachte, das kann doch eigentlich bloß noch schlimmer werden. In wie vielen Fällen halten wir inne, denken nach und sagen: Großer Gott, es ist gut ausgegangen. Es ist gut geworden. Danke. Ich habe deinen Schutz gespürt. Danke, du hast es gewendet. Danke, du hast es gefügt. Ist es nicht so, dass wir so oft müde sind und erschöpft? So manches, was nicht gut ging, das drückt auf den Rücken oder liegt einem schwer im Magen. Ärger, Missgunst, Vergeblichkeit, die Menge der Arbeit, die Bürokratie, auch die Verrohung, all das, was in unserem normalen Alltag so vorkommt, weit jenseits der ganz schlimmen Nachrichten von Krankheit und Tod, die uns oder unsere Lieben direkt betreffen können. Wie oft sehe ich, sehen wir, sehen Sie dann müde und erschöpft nach unten auf das Graue des Alltags. Besser wäre es, aufzublicken, weiterzusehen, auf das Gute und das Schöne, das Wunderbare, was es auch gab. Das gute Wort, die ehrliche Begegnung. Und das funkelt wie ein Stern, leuchtet warm wie das Licht einer Kerze oder blitzt hoffnungsvoll wie der erste Sonnenstrahl. Liebe Gemeinde, es ist wohl so. Von Natur aus nehmen wir Menschen das Negative aufmerksam wahr. Zeitung, Rundfunk, Fernsehen arbeiten damit. Schlechte Nachrichten sind für sie gute Nachrichten. Unglücke, Katastrophen, Fehler, Skandale verkaufen sich gut. Und es ist wichtig für uns, dass wir da auch hinhören, denn überall dort lauern Gefahren. Da müssen wir wissen und da müssen wir aufpassen. In der DDR wurde viel schön geredet, in Diktaturen ebenso. Aufdecken, was nicht gut ist, das gehört zur Demokratie. Manche verstehen das nicht, es ist ja auch wirklich anstrengend und das bringt uns jetzt in Gefahr. Aber wir Menschen lauschen aufmerksamer dem Schlechten als dem Guten nach und lassen uns dann runterziehen, weil das Gute uns aus dem Blick gerät. Das Gute wahrnehmen, das müssen wir regelrecht einüben, wir müssen dranbleiben, wir müssen das trainieren. Mancher agile Ruheständler sagt, wer rastet, der
rastet
und bleibt damit wunderbar in Bewegung. Und so ähnlich ist das mit dem Loben. Dranbleiben, Verstand und Gefühl einüben, sich das Loben zur guten Gewohnheit machen. Wie gesagt, Loben vergessen war schon in biblischen Zeiten verbreitet. Deshalb schreiben ja die Psalmisten dagegen an, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass mein Mund deines Ruhmes und Preises voll sein, täglich. So stand es am Tag der Weihe über ihrer schönen Kirche. Dass einer innehält und Danke sagt, das lobt Jesus. Und das wäre nun unsere dritte Grenze. Lasst uns dranbleiben, lasst uns abgrenzen von dem, was nur runterzieht. Loben zieht nach oben. Loben ist Labsal für die Seele. Mögen Sie in diesem schönen Gotteshaus immer wieder in schöner Zahl zusammenkommen, innehalten, dankbar und ehrlich Gott loben. Ich glaube, dass daraus Zufriedenheit erwächst. Zufriedenheit aber wird dem, was unsere Erde so gefährlich bedroht. Gier, Habsucht, Egoismus und das schlägt um in Gewalt und Krieg. Ich habe hier bei Ihnen viele kennengelernt, die zu loben und zu danken wissen. Dem Mitmenschen und Gott. Das ist kostbar und das ist gut. Mögen unsere Herzen, möge unser Verstand und unser Mund immer wieder voll werden, Gott zu loben und zu danken. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Amen.
Und nun